Aber schon. Zu den 10 Geboten war es auch ein langer Weg. Da bräuchte ich bitte wieder die nächste Folie. Und zwar, wer bei den Bibeltagen zum Thema Mose dabei war, der hat die Folie vielleicht noch irgendwo im Hinterkopf. Wenn nicht, erkläre ich sie gerne nochmal. Der Weg zu den 10 Geboten war lang und beschwerlich. Ihr habt gesehen, die sind oben veröffentlicht worden, unten einige Meter Höhenunterschied und das auch nicht nur einmal. Ich will das jetzt gar nicht im Detail beschreiben, aber ihr seht an der Grafik, Mose ist durchaus öfter auf diesen Berg Sinai hinaufgegangen. Einmal alleine, dann ein zweites Mal hat Gott ihm die Gebote mündlich mitgeteilt. Dann ist er in Gesellschaft noch einmal hochgegangen. Dann hat er die 10 Gebote in Stein gemeißelt bekommen. Allerdings hat er diese Originaltafeln dann aus Wut zerstört, auf den Boden geworfen, aus Wut darüber, weil in seiner Abwesenheit die Israeliten den Tanz um das goldene Kalb gemacht haben. Die haben gesagt, Mose ist jetzt schon so lange weg, wer weiß, ob er je wiederkommt. Wir brauchen einen Gott zum Anfassen. Wir gießen uns selber ein Götterbild und machen ein großes Fest deswegen. Das hat Mose gesehen und er kam ja frisch mit den 10 Geboten, von denen das erste lautet. Ja, weiter. Genau, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und musste gleich erfahren, du hältst ja nicht mal ans Erste. Dann ist er also noch einmal hochgekommen, ist Gott noch einmal begegnet und hat dann die zweite Veröffentlichung auf Steintafeln mitbekommen. Soweit zu dem, wie die Gebote zum Volk gekommen sind. Was ich noch auch ganz spannend finde, ich will ja immer auch, dass ihr schlauer rausgeht als vorher, es gibt verschiedene Zählungen der 10 Gebote und ob es überhaupt 10 sind, da kann man auch drüber diskutieren. Ich fand es jetzt sehr aufschlussreich, dass verschiedene Glaubensgruppen verschieden zählen. Und warum das so ist, darauf komme ich einen Teil später in der Predigt nochmal drauf. Die Juden zum Beispiel zählen auch den ersten Satz, den ihr gerade sehr richtig genannt habt, ich bin der Herr dein Gott, schon als erstes Gebot. Dann fassen sie das Fremdgötterverbot und das Bilderverbot zu einem zusammen und der Rest ist dann durchgehend. Die Anglikaner und Reformierten, viele Freikirchen, die nehmen den ersten Satz raus als Vorwort quasi und zählen dann vom Fremdgötterverbot und vom Bilderverbot durch. Ich rutsche an den Schluss, was uns wahrscheinlich am vertrautesten ist. Lutheraner und Katholiken fassen die Vorstellung von Gott und das Verbot von fremden Göttern und das Bilderverbot zu einem zusammen und zählen dann weiter und teilen dann das 10. Gebot in 2 auf. Man kann sich jetzt stundenlang darüber unterhalten, welche Aufteilung die sinnvollste ist. Ich habe gesagt, ich sage da heute nichts dazu, sonst führt das zu weit. Aber ich finde die Aufteilung von evangelischen und katholischen ein bisschen unglücklich. Ich weiß nicht, ob dir, mir ist das als Kind schon aufgefallen, warum ist denn die Frau ein Gebot und dann Haus und der Rest ein anderes? Und tatsächlich ist das, wie ihr seht, eigentlich als eines gemeint. Aber auf die Einzelheiten komme ich später noch dazu. Interessant fand ich noch die Bemerkungen, dass bei den Katholiken die Frau im 9. Gebot genannt wird, also du sollst nicht begehren als nächsten Frau, bei den Lutheranern allerdings das Haus. Ich will auch auf eine eventuelle inhaltliche Gewichtung da jetzt nicht spekulieren. Das, wie gesagt, könnt ihr mal im Hauskreis machen, wenn ihr das wollt. Nach diesem Wissensbonus jetzt zu dem Ziel, weil ich finde es immer wichtig, dass wir uns nicht über was unterhalten, sondern dass wir auch wissen, warum tun wir das? Und bei den Geboten speziell, wozu gibt's dir denn überhaupt? Die 10 Gebote dienen dem Schutz von Beziehungen. Danke, Markus, für dieses Bild von der Skiläufer, wie gesagt, von Skiabfahrt mit diesen Begrenzungslinien. Das ist ein wunderbares Bild für die 10 Gebote. Ja? Wenn ich mit 80 dann die Piste verlasse, endet das nicht gut. Und so sind auch die 10 Gebote eine sinnvolle, schützende Begrenzung, die die Beziehung schützen wollen. Die ersten 3, die Beziehung zu Gott, das werden wir heute behandeln. Und die anderen 7, ich bleibe bei der zehnfachen Zählung, die sollen die Beziehungen zu den Mitmenschen schützen. Auch noch eine Übersicht, die ich recht hilfreich finde, wo auch diese Aufteilung noch einmal sehr deutlich wird. Ihr habt wahrscheinlich und hoffentlich alle schon gehört vom Doppelgebot der Liebe. Liebe den Herrn, deinen Gott, mit aller Kraft und deinen Mitmenschen wie dich selbst. So, sagt Jesus, sind alle Gebote in der Bibel zusammengefasst, in diesem Doppelgebot der Liebe. Und wenn man das so untereinander schreibt, dann kann man das auch schön zusammenfassen. Wenn wir Gott von Herzen lieben, dazu dient, dass wir keine anderen Götter haben, dass wir seinen Namen nicht missbrauchen und den Feiertag heiligen. Und die anderen Gebote dienen oder sind zusammengefasst, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Aber genug der Vorrede, jetzt wollen wir uns also in die Gebote stürzen. Und ich habe inhaltlich jetzt den ersten Satz einmal herausgenommen und ihn schon als Vorwort gesehen. Wir haben ihn als Teil des ersten Gebotes gelernt, was nicht ganz unsinnig ist. Doch inhaltlich ist es schon ein eigener Punkt. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Und dieser Punkt ist wichtig. Der ist so wichtig, dass er nicht untergehen darf. Weil der erklärt eigentlich alles. Der erklärt, wer Gott ist, wie Gott ist und was der Sinn der ganzen Regeln ist. Gott kommt nicht hier und sagt: Leute, euer Leben ist zu einfach. Ihr braucht unbedingt ein paar Gebote, dass es euch ein bisschen schwerer fällt. Gott stellt sich vor und sagt: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Diese Geschichte war den Menschen damals noch lebhaft vor Augen. Die wenigsten hatten es noch selber erlebt, aber die Geschichten waren lebendig. Die Eltern, Großeltern und Urgroßeltern haben das noch live erlebt und haben erzählt, wie es damals war in Ägypten, wie sie unterdrückt waren und wie Gott eingegriffen hat und sie herausgeführt hat in die Freiheit. Und das ist auch das Grundmotiv der Gebote. Deswegen stellt Gott das vorneweg. Diese Gebote sollen euch in die Freiheit führen. Das klingt vielleicht auf den ersten Blick etwas widersinnig. Wie? Gebote verbieten doch was. Wie soll das in Freiheit führen? Und tatsächlich unterliegen viele Menschen heute diesem Irrtum und sagen: Ach, die Gebote, da halte ich mich lieber nicht drin. Ich will meine Freiheit. Aber Gott sagt: Ich gebe euch die Gebote, damit ihr in Freiheit leben könnt, weil ich eure Freiheit will. Ich will nicht, dass ihr irgendwo unterdrückt werdet. Das habe ich schon einmal getan und das werde ich auch tun. Und Gott sagt mit dieser Aussage auch: Ich bin der, der euch den guten Weg zeigt. Der Weg Gottes ist im Alten Testament ein ganz wichtiges Bild und diese Skiabfahrtspiste ist ein wunderbares Bild, das in die Gegenwart überträgt. Ja? Das ist der Idealweg zwischen diesen Linien. Da kann ich wunderbar fahren, da kann ich mich ausleben, ohne mich und andere in Gefahr zu bringen. Ich kann auch auf der Piste anhalten, ich kann durch die Linien verlassen, durch die Zäune gehen und im Wald spazieren gehen. Aber das ist nicht das Ziel, dann erreiche ich das nicht. Und so ist das mit den 10 Geboten. Das ist der Weg Gottes, der er dich führen möchte. Also, das Vorwort stellt klar, hier geht es nicht um Unterdrückung, Bevormundung oder Schikane, sondern hier geht es um den guten Weg, den Weg in die Freiheit. Kommen wir zum ersten eigentlichen Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder unten auf der Erde oder was im Wasser oder unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Ein langer Text, wir nehmen uns in kleinen Happen vor. Das erste ist bekannt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Was bedeutet das? Damals relativ klar. Damals war es klar, jedes Volk hatte seinen Hauptgott und eventuell noch Nebengötter, Fruchtbarkeitsgott, Kriegsgott. Wir kennen das noch ein bisschen aus der griechischen Mythologie oder vielleicht auch aus der germanischen, dass es verschiedene Götter für verschiedene Zuständigkeiten gab. Und Gott sagt, so soll das bei euch nicht sein. Ich bin der Herr, dein Gott, und das muss euch genügen. Klar, sagen wir, wir sind ja alle schon lang Monotheisten, offiziell. Wir haben doch nur einen Gott. Das unterscheidet uns doch vielleicht von Buddhisten oder anderen. Aber die Frage, die Gott hier auch stellt, was ist denn gleichwertig mit mir? Und das finde ich die interessante Frage. Natürlich sind wir nominell, haben wir einen Gott, ja? Aber die Frage ist, was ist denn am wichtigsten in unserem Leben? Und da wird es dann tatsächlich interessant. Natürlich sagen wir, klar, ich kann doch nicht den ganzen Tag nur auf Gott gucken und nur Zeit mit ihm verbringen. Ich habe doch meinen Alltag, ich habe meine Arbeit, ich habe meine Familie, ich habe doch zu tun. Und das finde ich einen spannenden Vergleich. Wenn du dir mal eine Skala vorstellst, wie viel Zeit verbringst du pro Tag mit verschiedenen Dingen? Da steht wahrscheinlich Arbeit bei den Arbeitnehmern ziemlich weit oben, rein zeittechnisch. Familie, Freunde, Hobbys, das ist eine rein zeitliche Priorisierung, ja? Ganz wofür verwendest du so viel Zeit? Das andere ist, wie will ich sagen, das Interesse, das Engagement, ja, die Wichtigkeit. Worüber machst du dir am meisten Gedanken? Über deine Gesundheit? Über dein Einkommen? Über deine Zukunft? Ich finde es interessant, wenn man sich das einmal vorstellt. Was ist mir wichtig? Und dann fällt einem auf. Ich will niemand was unterstellen. Aber zumindest bei mir ist es so, dass Gott nicht immer an oberster Stelle steht. Und ich würde sagen, korrigier mich, das, wofür ich viel Zeit verwende und was mir ganz viel wichtig ist, wo ich mir viel Gedanken drüber mache, das kommt einem Gott doch ziemlich nahe, oder? Und wenn wir das so sehen, dann sind wir schon in der Gefahr, viele Götter zu haben, oder? Womit verbringen wir unsere Zeit und unsere Gedanken? Ich glaube, das ist die Frage, du sollst keine anderen Götter haben. Wir sind keine Mönche. Und selbst die können nicht den ganzen Tag nur an Gott denken. Ja? Völlig klar. Aber es macht ein bisschen deutlich, das erste Gebot, das ist nicht leicht abzuschreiben. Da sind wir auch immer in Gefahr, das zu übertreten. Und jetzt wird's spannend. Ich habe diese Verse bewusst zusammengenommen, weil ich finde, gehören inhaltlich zusammen. Es gibt in der Geschichte des Christentums viel Streit über das sogenannte Bilderverbot. Das Verbot der Verehrung von anderen Göttern ist ziemlich eindeutig. Aber wie ist es mit Bildern? Wir haben hier keine Bilder von Gott, von Jesus aus der Kirchengeschichte. Aber wenn ihr in Kirchen geht, gerade in barocke Kirchen, da sind viele Bilder und die sind bewusst gemalt. Weil damals war es so, dass viele Leute nicht lesen konnten und die Predigten auch auf Latein waren, was viele Leute nicht konnten. Und kluge Köpfe dann gedacht haben, dann malen wir das doch den Leuten wenigstens vor Augen, ja? dann können Sie sich's anschauen und Ihre Gedanken machen, die ganzen biblischen Geschichten. Aber wie passt das zusammen? Es gab auch prominente Leute, die gesagt haben, wir dürfen keine Bilder machen. Calvin zum Beispiel. Das ist übrigens, ich schweife ein bisschen ab in die Kirchengeschichte, aber ich finde das interessant, weil es deutlich macht, wie man sich über diesen Punkt streiten kann. Luther hat gesagt, lasst in den Kirchen hängen, was nicht dem Evangelium widerspricht. Also sie haben höchstens Papstbilder oder Papstfiguren entfernt. Selbst die meisten Marienstatuen sind in den Kirchen, die von der Reformation übernommen worden sind, stehen geblieben, weil man gesagt hat, Maria kommt ja auch in der Bibel vor, grenzwertig. Calvin dagegen ganz anders. Das waren die Bilderstürmer. Die sind reingegangen und haben von den Kirchenwänden alles weggerissen, was nicht nied- und nagelfest war, und verbrannt. Unglaublicher kunsthistorischer Schaden, haben sich auf diese Stelle berufen. Du sollst dir kein Götterbild machen. Also es ist wert, sich darüber Gedanken zu machen. Wie ist das gemeint? Ich denke, wir dürfen uns Bilder von Gott machen. Wir dürfen biblische Geschichten malen und aufhängen. Weil ich denke, wenn man diesen Text aufmerksam liest, dann ist dieses Begriff Götterbild auf fremde Götter gemeint. Ja? Ich habe hier bei Free Bible Images dieses schöne Bild gesehen. So stellte man sich das vor. Die heidnischen Völker haben ihre Götterbilder geschnitzt. Das wird in manchen Stellen im Alten Testament richtig beschrieben, wie die geschnitzt und gezimmert wurden, und haben diese dann angebetet. Und Gott wollte eben, dass man das nicht macht. Er sagt, ich bin der Herr über Himmel und Erde, und doch keine geschnitzten oder gegossenen Götterbilder. Wir haben es gehört vom goldenen Kalb. Wir Menschen neigen dazu, dass wir was Handfestes haben wollen, ja? Ein Gott zum Anfassen. Das hat bei Mose und Aaron damals schon angefangen. Und vielleicht kann dieses Gebot eine Hilfe zu sein, das sagt, hey, macht euch nicht an geschaffenen Dingen fest, ja? Klammert euch nicht an das Sichtbare, an das Greifbare. Ich bin da und trotzdem unverfügbar. Ich habe kein Problem mit Bildern. Ich habe gerne auch ein Kruzifix mit dem Leib von Jesus dran. Das veranschaulicht das nochmal. Ich finde es schön, wenn man in Kirchen die biblischen Geschichten oder Personen anschauen kann. Es ist kein Muss. Aber ich denke, es ist nicht verboten. Denn das Bilderverbot ist meiner Auffassung nach auf fremde Götter bezogen. Vor allem, weil es ja dann weitergeht im Vers 5, du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Das schließt für mich aus, dass es dabei um ein Bild vor Gott, weil man betet ja kein Bild von Gott an. Schwierig wird's dann mit dem nächsten Satz. Denn ich, der Herr, bin ein eifersüchtiger Gott. Das passt so gar nicht in unser Bild vom lieben Gott. Das ist eine der sperrigen Stellen, eine der Stellen, die kratzt. Wenn wir einen Fehler machen, ist Gott dann sauer? Wenn wir aus Versehen andere Götter anbeten, wird er uns bestrafen? Nein, ich mag diesen Vers nicht, das gebe ich offen zu. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass wir auch solche Stellen immer wieder beachten, damit wir nicht vergessen, dass der liebe Gott eben kein Kuscheltier ist oder ein seniler alter Mann, der froh sein kann, wenn man ab und zu an ihn denkt oder ihn besucht, sondern dass er der Gerechte ist, der Heilige, der Herr über Himmel und Erde. Und trotzdem, auch das macht diese Stelle deutlich, seine Gnade, seine Gerechtigkeit bei Weitem übersteigt. Das ist hier dargestellt von der negativen Vergeltung in die dritte und vierte Generation, die positive aber bis in die tausendste. Also was bleibt von diesem ersten Gebot? Es ist schön, finde ich, dass es christliche Kunst gibt. Das ist Geschmackssache, aber es ist nicht verkehrt. Viel wichtiger ist aber, was hat in deinem Leben oberste Priorität? Was ist dein Gott. Kommen wir zum zweiten. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht zu nichtigen aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinem Namen zu nichtigen ausspricht. Das ist übrigens die Übersetzung der Elberfelder Übersetzung. Das ist ein bisschen sperrig, aber die ist am genauesten. In Franken, wo ich herkomme, gibt es einen schönen Ausdruck, der heißt Allmächt. Und den habe ich sehr vermisst, weil ich mir irgendwann abgewöhnt habe, das zu sagen. Ja, das ist so ein Ausruf des Entsetzens oder des Erstaunens, auch der Zustimmung, des Wohlwollens. Ich finde es auch ein schönes Wort, aber es passt mit diesem Gebot nicht überein. Ja? Die moderne Version wäre, oh my God zum Beispiel, oh mein Gott, hört man an allen Ecken und Enden. Ja? Es ist ein Ausruf der Bekräftigung, des Staunens, des Entsetzens vielleicht. Jo, sollen wir nicht machen. Warum? Ich weiß nicht, ob du aus der Jungschau noch diese Geschichte kennt, wo ein Kind dieses Gebot nicht verstanden hat und die Mutter dann den Tag übers immer wieder beim Namen ruft. Ja? Kurt! Kurt kommt. Die Mutter sagt, ach, nicht. Das erste Mal ist das Kind nur erstaunt. Beim zweiten Mal, Kurt! Kind kommt wieder hergerannt. Mutter sagt, oh, nix. Und beim dritten Mal, irgendwann wird das Kind sauer und sagt, ja, aber schau, so machst du es doch ganz oft mit Gott. Und ich glaube, das ist das, was Gott will, damit meint. Du sollst den Namen des Herrn nicht zu nichtigen aussprechen. Luther übersetzt, unnütz aussprechen. Es gibt Übersetzungen, die sagt, zu falschen aussprechen. Was will uns Gott damit sagen? Sollen wir ihn in Ruhe lassen? Nein, sicherlich nicht. Gott möchte, dass wir mit ihm reden, aber wenn wir mit ihm reden, dass wir dann auch bewusst mit ihm reden. Dass wir uns klar machen, dass wir ihn anrufen, wenn wir etwas von ihm wollen und nicht belanglos nebenher reden. Ja? Eine Trivialisierung von Gott. Gott ist der Heilige, der Allmächtige. Und diesen Stellenwert dürfen wir ihm einräumen. Es gibt Situationen, wo ich sage, oh mein Gott. Aber dann wünsche ich mir auch, dass er sich über eine Sache, Situation oder einen Menschen erbarmt und einschreitet. Dann meine ich ihn. Wie rufst du Gott an? Beiläufig? Nebenher? Manche Leute können ja sogar das Vaterunser so auswendig, dass sie derweil schon mal überlegen, was es denn morgen zum Essen geben soll. Das ist nicht gut. Gott möchte, dass wir mit ihm reden. Er möchte mit uns kommunizieren, aber das eben bewusst und nicht nebenher. Meine Frau sagt oft, du denkst an was anderes, ja, oder du denkst schon wieder, du hörst mir nicht zu. Erwischt, ja? Wie oft machen wir das mit Gott? Und ich glaube, darum geht's. Gott ist ein Beziehungswesen. Er möchte mit uns reden. Er hört uns zu und nimmt uns ernst, aber er möchte auch, dass wir ihm zuhören und nicht ihn einfach zu nichtigen Sachen anrufen. Ein drittes noch. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin und dein Vieh unter Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum segnet der Herr den Sabbattag und heiligt ihn. Wir feiern den Sabbat nicht mehr, wir feiern den Sonntag. Aber ich denke, es ist legitim, es ist gerechtfertigt, dass wir dieses Gebot auf unseren Sonntag übertragen. Auch wenn es gerade total ausgehöhlt wird. Früher haben manche Leute noch geschimpft, Mensch, am Sonntag darf ich kein Auto waschen, da hätte ich Zeit. Heute sind die Waschstraßen auch am Sonntag geöffnet. Worum geht's hier denn? Auch hier nicht wieder um eine Bevormundung. du darfst das nicht und das ist am Sonntag unwürdig und mach das bloß nicht, ja? Mit diesem Vorurteil räumt Jesus kräftig auf. Die frommen Juden, und das darf ich so sagen, ohne gleich als antisemitisch dazustehen, weil es so in der Bibel steht und weil es ja auch gut gemeint war, die haben um dieses Sabbat-Schutzgebot viele Gebote aufgestellt, weil es ihnen wichtig war, dieses Gebot zu befolgen, ja, und ja, nichts falsch zu machen. Die haben Gebote aufgestellt, dass es fast unmöglich war, ein normales Leben zu führen. Und Jesus räumt damit auf. Er heilt am Sabbat. Er geht über die Kornfelder und isst Ehren mit seinen Jüngern am Sabbat. Und als die Leute, die Frommen vor allem, sich aufregen und sagen, was du tust, ist verboten, er sagt, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Er rückt das wieder ins rechte Licht und sagt, hey, mach dir den Sabbat, den Sonntag, den Feiertag nicht dadurch kaputt, dass du Angst hast, wow, was darf ich heute, was darf ich nicht, sondern nimm ihn doch als Geschenk. Und das ist am Sabbat in Israel heute schon noch so. Es ruht alles. Und das ist schon irgendwo auch cool. Das ist bei uns am Sonntag dagegen richtig geschäftig. Gott schenkt uns einen Tag in der Woche, an dem wir ruhen sollen. Die Frage ist, geht das überhaupt? Schaffen wir das? Kommen wir da raus? Oder legen wir uns dann in diesen Tag noch Freizeitstress? Der Kerngedanke von Gott und dem Feiertag ist, er möchte uns etwas Gutes tun. Und das Coole finde ich, er geht uns selber mit gutem Beispiel voran. Ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, Gott hätte den Feiertag nicht gebraucht. Ja? Er hätte die Welt erschaffen können und dann sagen können, so, und jetzt gehen wir zur Tagesordnung über. Aber ich finde es bewundernswert, dass nach der Schöpfung Gott sich erstmal hinsetzt, bildhaft gesprochen die Arme verschränkt und sich die ganze Schöpfung in Ruhe anschaut und sich freut und sagt, das ist alles sehr gut. Und mit dem Sonntag, mit dem Sabbat, mit dem Feiertag möchte Gott uns einladen, das Gleiche zu machen. Mal ruhig zu werden, mal rauszukommen aus dem Hamsterrad. Ja? Wir haben alle unseren Alltag, wir haben unsere Pflichten, wir haben unsere Beschäftigungen. Keine Frage. Und Gott sagt, hey, ein Tag in der Woche sollst du ruhen. Mach mal Pause, ja? Komm mal runter. Das ist, glaube ich, der Kern. Gott schenkt uns einen Ruhetag. Auch, damit wir wieder zur Besinnung kommen. Was ist denn wirklich wichtig? Dass wir uns Zeit nehmen für den Gottesdienst. Zeit, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und ja, auch Zeit, seine Natur zu genießen. Seine Menschen zu genießen, wenn wir Besuche machen. Ja? Auch das ist ein Geschenk. Gott lädt uns ein, auszusteigen, an einem Tag mal die Pausetaste zu drücken. Die Frage ist, schaffen wir das überhaupt? Zehn Gebote hat Mose bekommen. Wie die gezählt werden, darüber kann man sich gut unterhalten. Drei davon haben wir heute kennengelernt. Und wenn du möchtest, kannst du dir Folgendes mitnehmen. Das erste, Gott schenkt Freiheit. Dazu dienen auch die Gebote. Das zweite, welche Rolle spielt Gott in deinem Leben? Drittens, wann rufst du Gott bewusst? Und viertens, Gott will dich aus dem Hamsterrad herausholen. Amen. Ich bete noch kurz.